was auch noch sehr eindrücklich war, ist, dass gleich vorne im Flur auf einer Kommode ein wirklich heftig großes Fleischermesser lag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
Und ich bin Katja Füchsel. Schön, dass ihr dabei seid.
Liebe Katja, wir sprechen heute über die Liebe.
Genau, und das klingt ja eigentlich erstmal schön. Und nun kommt aber das Aber, denn wir sprechen über die toxische Liebe.
Ja, das ist ja ein gängiger Begriff, jeder benutzt ihn, aber jeder scheint darunter auch etwas anderes zu verstehen. Eine wissenschaftliche Definition dieser Art von Beziehung, die gibt es nicht. Ganz grob könnte man aber sagen, das sind Beziehungen, in denen die Partner einander nicht gut tun und in extremen Fällen machen sie sich richtig fertig, seelisch wie körperlich. Und wenn da die zwei Falschen aneinander geraten, dann kann so eine Liebe ungeheuer zerstörerische Kräfte entfesseln und wie in unserem heutigen Fall in einer Katastrophe enden.
Genau, es geht in unserer Geschichte also um menschliche Abgründe, aber wir können an diesem ganz konkreten Beispiel dazu noch ein paar spannende juristische Fragen klären. Also beispielsweise, wann ist ein Mord und wann nur ein Totschlag? Oder auch, was ist eine Tat im Affekt und in welchen Fällen gibt es mildernde Umstände dafür?
Und für all diese Fragen holen wir uns die Frau vors Mikrofon, die die Ermittlungen zu unserem heutigen Fall geleitet hat. Katja, stell uns mal bitte vor.
Ja, das muss ich eigentlich gar nicht, denn wir kennen sie schon. Es ist Antonia Ernst, 39 Jahre alt, Staatsanwältin in Berlin, einst die jüngste bei der CAP, also der Abteilung für Kapitaldelikte, kurz Mord und Totschlag. Im letzten Jahr, da hatten wir Antonia Ernst das erste Mal zu Gast in unserer 24. Episode.
Ja, sie ist die Frau, die an ihrem allerersten Tatort ein Horrorerlebnis mit Ratten hatte und später einen Priester mit Regenschirm im Rachen auf dem Obduktionstisch hatte. Falls ihr diese Episode verpasst habt, dann hört da unbedingt nochmal rein. Die heißt Der Wannsee-Mord, die Geheimnisse des Millionenerben.
Ich habe Antonia Ernst vor 4 Jahren mal 6 Monate lang begleitet, also zum Tatort, zur Abduktion, ins Gericht. Und während dieser Zeit, da habe ich dann auch unseren heutigen Fall verfolgt. Und dann lass uns doch jetzt erstmal erzählen, wie das Ganze losging.
Es ist der 27. Dezember 2019, als um 16.38 Uhr bei der Polizei ein Notruf eingeht. Es meldet sich ein Mann, wir nennen die Familie Schneider. Er sagt, vor ihm sitze sein Sohn Tim und der sei völlig verstört und zittere. Tim sei 24 Jahre alt und habe seinen Eltern berichtet, dass er im Streit auf seine Freundin Jacqueline eingestochen habe. Die liege jetzt in der gemeinsamen Wohnung und er glaube, sie sei tot.
Es ist kurz nach Weihnachten. Antonia Ernst hat die Silvesterwochenmordbereitschaft erwischt, die bei den Ermittlern wohl unbeliebteste Woche des Jahres. Am frühen Abend, sie ist gerade aus dem Moabiter Kriminalgericht gekommen, meldet sich bei ihr zu Hause das Bereitschaftshandy mit der Tatortmelodie. Der Chef der Mordkommission ruft an und berichtet von einer Leiche in Britz. Das Opfer ist eine junge Frau und alles deute auf ein Tötungsdelikt hin. Antonia Ernst schnappt sich ihre Autoschlüssel und ahnt, dass sie ihre Familie in den folgenden Tagen nur noch selten sehen wird.
Meist ist die Spurensicherung ja vor ihr am Tatort, aber in diesem Fall ist die Staatsanwältin schneller. Ein Kriminalbeamter öffnet ihr die Haustür und dann stehen beide in einem langgezogenen Flur, von dem so im Hochparterre links und rechts die Wohnungen abgehen.
Solange die Spuren nicht gesichert sind, müssen die Ermittler ja höllisch aufpassen, dass sie den Tatort nicht selbst verunreinigen, also durch die Zimmer latschen und dabei selber Spuren setzen. Heute muss Antonia Ernst sich aber nur an die Wohnungstür stellen, um das Geschehen überblicken zu können. Die Wohnung ist so klein und so geschnitten, dass sie von der Türschwelle aus in fast jede Ecke schauen kann. Und was sich ihr da offenbart, das wird sie vermutlich ihren Lebtag nicht vergessen.
Was ich mir darlegte, war ein absolutes Blutbad mit Blut überall an den Wänden bis hoch an die Decke. Ein deutlich zugerichteter weiblicher Leichnam, der, das konnte man schon sehen, offensichtlich mehrere Einschnitte im Kopf- und Halsbereich hatte. Und das Skurrile an dieser Situation war, neben diesem unfassbaren Blutbad, was da zu sehen war, man über die Wohnung verteilt schon überall Fotos sehen konnte von einem offensichtlich liebenden Pärchen, die sich in verschiedensten Situationen im Urlaub, aber auch bei Alltagsangelegenheiten fotografiert hatten und dann auch so diese typischen Sprüche teilweise über diesen Fotos hatten, à la mein Zuhause ist da, wo du bist. Und was auch noch sehr eindrücklich war, ist, dass gleich vorne im Flur auf einer Kommode ein wirklich heftig großes Fleischermesser lag in so einem Neon-Limettengrün. Ich glaube, typisch kaufbar in einer der größeren schwedischen Möbelketten. Und sehr deutlich war, so beblutet wie das war, dass das wohl unser Tatmesser sein dürfte.
Das Opfer ist eine junge Frau, wir nennen sie Jacqueline Mollenhauer, 23 Jahre alt. Sie ist die Lebensgefährtin von Tim Schneider. Sie liegt barfuß in Jogginghose und T-Shirt im Wohnzimmer. Der Fernseher begräbt ihre nackten Füße.
Die Polizei nimmt Tim Schneider in der Wohnung seiner Eltern fest. Er hat nur leichte Kratzer im Gesicht und die sind nach ein paar Stunden schon gar nicht mehr zu sehen.
Antonia Ernst trifft ihn das erste Mal am nächsten Morgen, also vom Haftrichter, wo sich der Beschuldigte auf sein Recht zu schweigen beruft.
Und als ich dann am nächsten Tag am Tempelhofer Damm, also beim Bereitschaftsgericht hier in Berlin, den Haftbefehl für den Täter beantragt habe, habe ich ihn auch das erste Mal gesehen und war tatsächlich zuerst etwas verwirrt, weil auf den Fotos ein junger, blonder Mann, relativ unschuldig aussehend zu sehen war. Natürlich konnte man auf den Fotos jetzt seine Größe nicht erahnen. Und in diesem sehr kleinen Raum dann im Bereitschaftsgericht am Tempelhofer Damm kam mir dann wirklich ein Hühne entgegen. Also ich würde sagen knapp 2 Meter groß und doch auch ordentlich etwas auf den Rippen. Also es war also wirklich eine Erscheinung von Mensch, die sehr eindrücklich war. Das Einzige, was einem sofort auffiel, auch wenn er überhaupt nichts gesagt hat bei diesem Termin, wo er den Haftbefehl verkündet bekommen hat, war, dass so ja fast aggressiv gewalttätig sein Körper quasi aussah, einfach von dieser massiven Statur her, das sich überhaupt nicht in seinem Gesicht widerspiegelte, sondern das war wirklich das sogenannte Babyface, wie man es kennt. Er war auch sehr in sich gekehrt. Man hatte aber gesehen, dass er viel geweint hatte, also sehr gerötete Augen und ja, sehr weich einfach aussah im Gesicht.
Auch wenn Tim Schneider bis zum Prozessauftakt schweigen wird, da gibt es keinen Zweifel daran, dass er der Täter ist. Er leugnet es auch nicht und hat ja selbst die Polizei rufen lassen. Seine Faserspuren, DNA und Fingerabdrücke, die finden sich überall in der Wohnung sowieso, aber auch an der Leiche und am Messer.
Die Mordkommission muss nun herausfinden, wie es zu diesem Gewaltexzess kommen konnte und dafür das Geschehen vor und nach der Tat rekonstruieren.
Und diese Ermittlungen, die reichen viele Jahre zurück, bis zur Kindheit von Tim Schneider und Jacqueline Mollenhauer und dem Tag, an dem sie sich das erste Mal begegnet sind.
Jacqueline lernt Tim Anfang 2018 kennen über das Datingportal LaVoo. Eine hübsche Frau, langes dunkles Haar, schlank, 1,74 groß. Die beiden schreiben und verstehen sich auf Anhieb. Der erste gemeinsame Spaziergang geht durch den Treptower Park und der, erklärt Tim später im Prozess, sei wunderschön gewesen. Er sagt, wir redeten über alles, was uns in den Sinn kam. Beide sind gerade arbeitslos, haben viel Zeit, die sie in den nächsten Wochen oft und lange miteinander verbringen.
Tim hat sich nach eigener Aussage Hals über Kopf verliebt. Er stammt aus stabilen Familienverhältnissen und wohnt noch zu Hause. Er gilt als guter Junge. Tim ist ein Mamasohn. Er hat ein freundliches Gesicht mit weichen Zügen und dunkelblonden Haaren, dazu einen kurzen, fusseligen Bart. Geboren wird er 1995 in Berlin. Nach seinem Hauptschulabschluss beginnt er eine Lehre zum Maler und Lackierer, die er aber abbricht. Danach arbeitet er kurz in der Altenpflege, bevor er dann bei einer Sicherheitsfirma beim Objektschutz anfängt. Und dieser Job, der macht ihm Spaß und Tim wird dann bald befördert. Freunde und Kollegen beschreiben ihn als einen netten, positiven, witzigen Menschen. Mit seiner ersten festen Freundin ist er 3 Jahre lang zusammen. Gewalt spielt in dieser Beziehung gar keine Rolle. Und als sich das Paar trennt, zieht Tim wieder bei den Eltern ein. Und er hat in der Zeit seiner ersten Beziehung 60 Kilo zugenommen und der wiegt jetzt ungefähr 150 Kilo.
Jacqueline und er sind schon auf den ersten Blick ein sehr ungleiches Paar. Auf Tims Avancen reagiert Jacqueline zunächst auch eher zurückhaltend.
Aber im Sommer 2018 werden sie trotzdem ein Paar und Tim kann sein Glück kaum fassen. So eine schöne, coole Freundin hat er noch nie. Tim betet sie geradezu an.
Und sie fühlt sich bei Tim geborgen und hofft, in dieser Beziehung endlich angekommen zu sein und mal um ihrer selbst willen geliebt zu werden, ohne Wenn und Aber.
Und beide sind sich sicher, dass ihre Beziehung ewig halten wird. Und jeden Tag beschwören sie diese einzigartige Liebe. Und dabei sagt Antonia Ernst, hatten die beiden eigentlich nur eines gemeinsam.
Es wurde dann im Rahmen unserer Ermittlungen, weil wir hier halt sehr auch in die Privatsphäre der beiden Beteiligten letztendlich eingedrungen sind, relativ klar, dass die größte Gemeinsamkeit der beiden, so traurig das auch klingt, wohl ihre gegenseitige Abhängigkeit voneinander war. Während sich unser Täter als Retter und auch Beschützer unseres Opfers eigentlich sah, so perfide das vielleicht auch klingen mag, war es aber auch so, dass er auf die Anerkennung durch unser Opfer ungemein angewiesen war. Wir hatten hier einen körperlich riesigen Menschen mit einem unglaublich kleinen Selbstbewusstsein. Woran das jetzt lag, dass er so unselbstbewusst war, kann man nicht genau sagen, aber auch seine deutliche Gewichtszunahme hat er sicherlich in den letzten Jahren auch zu beigetragen. Sie fühlte sich anfangs offensichtlich in der Beziehung das erste Mal vollumfänglich geliebt und auch sicher und aufgehoben. Und es machte dann aber so ein bisschen den Anschein, als sei das eine etwas erdrückende Liebe, weil die beiden sich fast vollständig von allen anderen Freunden oder Ähnlichem abgekapselt hatten, auch ihren Jobs nicht mehr richtig regelmäßig nachgingen teilweise und nur noch um sich selbst drehten.
Jacqueline stammt nicht aus so stabilen Verhältnissen wie Tim. Ihre Eltern trennen sich früh, sie wohnt mal bei der Mutter, mal beim Vater, mal im betreuten Wohnen, dann im Heim. Jacqueline ist 14, als Ärzte bei ihr das erste Mal den Verdacht auf BPS, also Borderline, äußern. Sie ritzt sich, wenn sie frustriert oder traurig ist, flippt bei jedem Kleinkram aus. Schon als Jugendliche raucht sie 4 bis 5 Joints täglich, trinkt Alkohol, später nimmt sie Kokain und Ecstasy. Mehrfach wird Jacqueline in der Jugendpsychiatrie untergebracht.
Tim merkt schnell, dass Jacqueline nicht nur schön, sondern auch sehr kompliziert ist. Und ihre Launen wechseln mitunter minutenweise und ihre Wutausbrüche und ihre Beleidigungen, die werden heftiger.
Als Jacqueline sich mit ihrer Mutter mal wieder überwirft, zieht sie in Tims Kinderzimmer ein. Jacqueline versucht verzweifelt, ihren Freund noch fester an sich zu binden. Sie erzählt die schlimmsten Geschichten. Mal gibt sie vor, schwanger zu sein, oder spricht unter Weinkrämpfen davon, wie sie selbst missbraucht und vergewaltigt worden ist. So gut wie nichts davon ist wahr.
Und Tim will sie retten. Er will ihr geben, was sie bisher nicht hatte, nämlich Sicherheit, Familie, Glück und so weiter. Er träumt von einer bürgerlichen Zukunft mit Jacqueline, weil sie ist halt seine große Liebe.
Im September 2019 findet das Paar eine eigene Wohnung. Streiten gehört inzwischen zum Alltag. Sie beschimpft ihn als Arschficker, Schwanzlutscher, Hurensohn, Spast, fettes Schwein.
Ja, aber das lässt er nicht auf sie sitzen, sondern keilt dann zurück, so Fotze, Hure, räudige Missgeburt.
Und sie schubsen sich dann im Streit und Jacqueline wirft mit einer Vase nach ihm.
Und er ohrfeigt sie. Und als er das erste Mal tut, da ist er noch selbst davon überrascht, bei der zweiten Ohrfeige dann schon nicht mehr.
Sie trennen sich nur, um sich ein paar Tage später wieder in die Arme zu fallen. Ein typischer Chatverlauf zwischen den beiden beginnt mit wüsten Beschimpfungen und endet in überschwänglichen Liebesbekundungen.
Und sie trinken und kiffen immer mehr, streiten sich um ihre Joints Die beiden können offensichtlich nicht miteinander, aber ohne halten sie es auch nie lange aus.
Im Dezember, ein paar Wochen vor dem allerletzten Streit, beginnt Jacqueline in einer Kneipe zu arbeiten. Sie flirtet da mit einem Kollegen, erzählt ihm, dass sie in einer Beziehungskrise stecke und endlich wirklich ausziehen will. Und Tim kommt das mit. Ob Jacqueline es dieses Mal wirklich ernst meint und ob sie wirklich etwas mit diesem Kollegen hat oder Tim mal wieder nur Angst machen oder ihn verletzen will, das wird so richtig nie geklärt.
Ja, und was dann ganz genau an diesem Nachmittag des 27. Dezember alles geschieht, das weiß nur Tim. Der Gerichtsmediziner, der wird bei der Obduktion mindestens 16 Schnittverletzungen und 6 Stichverletzungen am Hals feststellen, aber auch noch etliche Zeichen stumpfer Gewalt, also unter anderem kräftige Hautunterblutung am Kopf und im Gesicht und ein gebrochenes Nasenbein und Hautabschürfung.
Das ist eine Explosion rohster Gewalt. Also die Auflistung der Verletzungen, die wird sich in der Anklageschrift später über 6 ganze Seiten ziehen. Antonia Ernst klagt Tim Schneider wegen Totschlags an.
Wegen Totschlag. Ist das jetzt nicht genauso ein Fall, wie ihn viele Juristinnen kritisieren? Also dass nach einem Femizid den Tätern von der Staatsanwaltschaft und den Gerichten dann viel zu oft großes Verständnis entgegengebracht wird und dass sie dann nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlags verurteilt oder angeklagt werden.
Genau das habe ich Antonia Ernst auch gefragt.
Also wenn man sich von der Macht der Bilder leiten lässt, gerade von diesem Tatort, dann ist der erste Impuls natürlich immer, das muss ein Mord sein, das muss mit der Höchststrafe geahndet werden, weil es so schlimm aussieht. Aber Mord ist halt nicht, wenn es so schlimm aussieht oder wenn es besonders doll war. Den Begriff des Femizides gibt es ja so eigentlich im deutschen Strafrecht nicht. Aber letztendlich wird die Tötung einer Frau dann zum Mord, klassischerweise, wenn es eine Partnertötung ist und der Mann einfach Besitzansprüche gegenüber der Frau hegt und letztendlich ausübt. Das sind so die Klassiker. Wenn ich dich nicht haben kann, darf dich auch sonst niemand haben. Du hast mir zu gehorchen. Diese ganzen Ansichten, die führen dazu, dass wir dann in dem Bereich des Mordes sind, weil wir dann die sogenannten niedrigen Beweggründe haben. Und das war am Ende des Tages, als ich mich für die Anklage entschieden hatte und überlegen musste, als was wertig ist, einfach nicht nachweisbar. Ja, natürlich spielte Eifersucht offensichtlich eine Rolle. Wir haben aber nie nachweisen können, dadurch, dass die beiden natürlich zu zweit allein in der Wohnung war, dass sie ihm wirklich mit der Trennung gedroht hatte oder ihm vielleicht, was später in der Hauptverhandlung rauskam, sogar gesagt hatte, dass sie mit einer anderen Person intim gewesen war. Da wir das nicht wussten, konnten wir letztendlich nicht bis zum Ende feststellen, was in diesem Moment der Auslöser für diese Reaktion war. Und Eifersucht an sich ist auch nicht höchst verwerflich, nur wenn sie krankhaft ist. Es waren viel zu viele Fragezeichen offen, die auch offen blieben hinsichtlich des Motives, sodass ich mich dazu entschieden habe, dass ich nur einen Totschlag nachweisen kann. Und den habe ich dann auch so angeklagt.
Nach seiner Verhaftung, da hat Tim Schneider ja auf Rat seiner Verteidiger geschwiegen. Aber später gibt es dann eine sogenannte Einlassung im Prozess. Es sind 19 DIN A4 Seiten, in denen Tim in eigenen Worten, so heißt es jedenfalls, dann das Geschehen aus seiner Sicht wiedergibt.
Seine beiden Verteidiger lesen am ersten Prozesstag diese Schilderung im Wechsel vor. Tim Schneider sitzt reglos da, den Kopf gesenkt. Als es dann aber zur Schilderung des Tattages kommt, legt er den Arm vor seine Augen und schluchzt laut auf.
Es ist, wie gesagt, der 27. Dezember, also direkt nach Weihnachten zwischen den Jahren. Und er ist an diesem Tag vormittags kurz zu seinen Eltern, aber gegen Mittag schon wieder zu Hause.
Jacqueline hat Nachtschicht im Café, sie schläft noch. Er geht unter die Dusche, raucht einen Joint, kuschelt sich dann zu ihr ins Bett. Jacqueline, noch gar nicht richtig wach, fragt, was er gemacht hat und rastet von 0 auf 100 aus, weil er mal wieder ohne sie gekifft hat und sie wieder leer ausgeht. Sie beschimpft ihn, er beleidigt zurück, sie frühstücken, streiten weiter, schubsen, schlagen sich.
Und Tim Schneider stürmt aus der Wohnung, geht einmal um den Block, um sich zu beruhigen.
Als er zurückkommt, ist Jacqueline Mollenhauer immer noch in Rage. Sie beschimpft ihn, demütigt ihn, schlägt mit Fäusten und der flachen Hand auf ihn ein.
Und so schaukelt es sich immer weiter hoch. Und er brüllt dann, du Fotze, war es der größte Fehler meines Lebens.
Tim sagt, dass Jacqueline in die Küche gerannt sei. Mit einem Messer kommt sie zurück, fuchtelt mit der Klinge vor ihm herum, versucht ihn zu kratzen, bespuckt ihn. Und als es ihm gelingt, ihr das Messer zu entreißen, ruft sie: Du fetter Hurensohn, deine ganze Familie soll verrecken.
Und das sei der schicksalhafte Moment gewesen, behauptet Tim Schneider. In diesem Augenblick, da seien alle Kränkungen, Verletzungen, Demütigungen und der ganze Schmerz so über ihn hereingebrochen. Er habe eine Wut gespürt, wie er es noch nie davor getan hatte. Und dann sagt er, habe seine Erinnerung einfach ausgesetzt. Da sei nur noch eine dunkle, eine schwarze Leere. Und manchmal, also abends vorm Einschlafen in der Zelle, da steigen jetzt angeblich bei ihm Erinnerungsfetzen vor seinen Augen auf. Und dann sieht er sich auf Knien so mit einem Messer in der Hand und das Messer ist blutverschmiert und er zittert und es ist still und überall ist Blut.
Tim Schneider spricht in dieser Einlassung von Erinnerungsinseln. Also er könne unmöglich sagen, ob es sich um reale oder nur um Scheinerinnerungen handelt, wenn er sich auf sie einstechen sieht, in den Hals, in den Rücken. Alles sei so unwirklich.
Was für ein Horror.
Ja, aber die Staatsanwältin, die hat ganz erhebliche Zweifel daran, dass diese Schilderung der Wahrheit entspricht. Erstens klinge der geschilderte Tatablauf in sich nicht logisch und außerdem widerspreche er der Spurenlage am Tatort.
Und die andere Sache, die nämlich auch diese Einlassung einfach als nicht das für ihn, von ihm tatsächlich Erlebte darstellte, ist, dass in dieser ganzen Einlassung Sätze und Worte verwendet wurden, die ganz offensichtlich nicht dem Sprachschatz unseres Beschuldigten und auch nicht der Art und Weise, wie er kommuniziert, entstammten. Insofern war das sehr deutlich eine meiner Meinung nach an der Akte entlang geschriebene Einlassung.
Okay, also fest steht, dass das Handy von Jacqueline das letzte Mal um 15.58 Uhr benutzt wird. Fest steht auch, dass sich Tim Schneider wäscht, während Jacqueline tot im Wohnzimmer liegt. Er wechselt Sweatshirt und Hose, er lässt in der Wohnung die Jalousie runter. Und dann fährt er zu seinen Eltern, wo er dann das Auto in eine Parklücke reinzirkelt. Und er sagt, Zitat, ich habe keine konkrete Erinnerung, null Erinnerung an Einzelheiten. Den Weg, den würde ich blind finden, reine Routine. Ich habe Bilder im Kopf gehabt und deshalb die Musik lauter gedreht, um diese Bilder zu verdrängen.
Um 16.38 Uhr meldet sich der Vater bei der Polizei. Die Polizisten bringen Tim Schneider in die GESA, also die Gefangenensammelstelle. Er hört die Beamten vor seiner Zelle reden, so, das ist der, der seine Alte abgestochen hat. Und dabei habe er sich gefühlt wie ein Tier im Zoo.
Okay, das klingt schon ziemlich selbstmitleidig, so angesichts der Tatsache, dass er eigentlich gerade seine Freundin erstochen hat, oder?
Ja, dieses weinerliche Selbstmitleid, also das fällt auch Antonia Ernst und der Nebenklagevertreterin unangenehm auf.
Was mich auch beeindruckt hat über diesen ganzen Fall ist, dass ich ja vom ersten Tag an, wo ich die Fotos gesehen habe und dann auch den Zustand letztendlich des Beschuldigten bei der Haftverkündung, der wirklich ein großes Häufchen Elend war und völlig fertig war und auch eigentlich gegenüber der Polizei total klar gemacht hat, dass er sich stellen möchte und dass er dafür gerade stehen möchte, was da passiert ist. Und er auch immer wieder betont hat, er hat sich eigentlich selbst kaum wiedererkannt. Also sehr kooperativ war zu Beginn der Ermittlungen, zu Beginn des Verfahrens. Und dann ja letztendlich selbst erstmal gar nichts gesagt hat, also sich überhaupt nicht zur Tat geäußert hat. Es wurde eine Einlassung verlesen von den Verteidigern. Die hat er sich natürlich zu eigen gemacht, das muss er, sonst hat die keinen Wert in der Hauptverhandlung, die aber doch, ich möchte es mal recht krude, war. Und letztendlich in der Hauptverhandlung eigentlich der Eindruck entstand, dass ihm nicht die Tat leid tut oder was er da den Angehörigen angetan hat, sondern dass er sich selbst vor allem leid tat, dass er jetzt dann offensichtlich längere Zeit ins Gefängnis musste und wie schlimm er letztendlich behandelt wurde in dieser Beziehung. Und das hat mich verwundert und das ist mir auch bis heute noch nicht so ganz klar, ob alles, was man in der Hauptverhandlung im Prozess gesehen hat, wirklich er war oder auf gut Deutsch auf sein Mist gewachsen war oder ob es ihm nicht lieber gewesen wäre, einfach reinen Tisch zu machen, damit zu leben, seine Strafe abzusitzen und dann sein Leben neu aufzuarbeiten und neu zu beginnen.
Okay, bei Juristen muss man ja manchmal zwischen den Zeilen lesen. Deutet Antonia Ernst hier etwa an, dass Tim Schneider von seinen Verteidigern nicht so gut beraten war?
Naja, sagen wir, vielleicht oder gewesen sein könnte. Nee, tatsächlich gibt es wirklich in der Hauptverhandlung ein paar Szenen, die darauf hindeuten, dass das vielleicht nicht nur die Staatsanwältin so sieht. Also ich erinnere mich beispielsweise an einen Auftritt von Tim Schneider. Das war so gegen Ende des Prozesses, bevor die forensische Gutachterin befragt wird. Da erklärt er sich bereit, persönlich auszusagen. Zwar nicht über die Tat, aber über sein Leben. Und was macht dieser große, breite Kerl? Er setzt sich also vor die Richterin auf den Zeugenstuhl und seine Verteidigerin setzt sich neben ihn und ruckelt mit ihrem Stuhl so ganz dicht an seine Seite, bis die beiden da Schulter an Schulter sitzen und die Richterin so, muss das jetzt wirklich sein?
Also, okay. Das kennt man sonst eher so aus so Jugendschutzsachen, also das Anwälte, verschüchterte Kinder Schulter an Schulter so durch ihre Aussage begleiten.
Ja, ganz genau. Und dieser Auftritt, der hat die Vorsitzenden nicht nur überrascht, sondern auch verärgert, glaube ich. Und die Verteidigerin, die besteht aber darauf, die sagt, mein Mandant ist sehr aufgeregt. Ich wage zu bezweifeln, dass Tim Schneider seine Verteidigerin tatsächlich um diesen Beistand gebeten hat. Also Antonia Ernst sagt, dass dieser Auftritt auch sehr gut zu einer der Zeugenaussagen passe.
Mir ist noch ein Satz aus der Akte sehr erinnerlich. Der hat eine ihn sehr gut kennende Zeugin ihn beschrieben als, dass er eine Person ist, die hat das Hirn einer Ameise im Körper eines Bärens. Das ist natürlich erstens gemein, aber zweitens glaube ich, dass das widerspiegelt, dass er sehr große Schwierigkeiten hatte bis zu dieser Verhandlung auf jeden Fall und dort auch sich durchzusetzen und eigentlich klar für sich einzustehen und für das, was er gerne hätte.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Noch am selben Tag tritt die psychiatrische Gutachterin in den Zeugenstand, Dagny Luther. Im Kriminalgericht Moabit kennt die jeder. Das ist eine sehr erfahrene und anerkannte Sachverständige.
Und auch ziemlich geradeaus. Also als eine Art Prolog hält sie erstmal fest, dass auch sie nicht glaube, dass die Einlassung, ich zitiere, auf seinem Mist gewachsen ist. Und das hätten die Nachfragen während des Prozesses bewiesen.
Mhm. Zum Beispiel?
Okay, also als ein Beispiel. Da gab es zum Beispiel das Wort phlegmatisch, mit dem sich Tim Schneider selbst in seiner Einlassung beschrieben hat. Und dieses Wort, das kannte er in Wirklichkeit gar nicht. Als er darauf angesprochen wird, fragt er erst nach und dann stutzt er so und sagt so, ja, ja. Und erklärt dann, dass als Jugendlicher tatsächlich immer sehr aktiv gewesen sei.
Okay, ja, verstehe. Gut. In ihrem Gutachten, da erklärt die Sachverständige, wie und warum sich die Liebe zwischen den beiden so verhängnisvoll entwickeln konnte. Ja, da ist auf der einen Seite Jacqueline, die offenbar unter einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung litt. Also früher war das auch als Borderline-Syndrom bekannt. Diese Störung, die ist gekennzeichnet durch impulsive Handlungen und extreme Stimmungsschwankungen. Und beides haben die Personen nicht so unter Kontrolle. Und sie neigen dann zu destruktiven Handlungen und sind gefangen so zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und der Unfähigkeit, die überhaupt auszuhalten. Und dabei haben sie doch immer zu Angst davor, verlassen zu werden.
Es ist schwer, mit einem Borderliner als Partner zu leben, aber es kann eben auch wahnsinnig schön und extrem sein. Und das liegt eben vor allem daran, dass die Borderliner unter dieser ständigen Verlustangst leiden. Die Gutachterin sagt, ich zitiere mal, von diesen Menschen wird aus ihrer Angst vor Verlust eine Nähe hergestellt, wie wir sie von gesunden Menschen nie kriegen. Diese Angst verleitet die Betroffenen dazu, diese Beziehung so eng und so fest wie möglich zu machen. Die setzen alles auf eine Karte, beschwören ihre Partner: Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ohne dich kann und ohne dich will ich nicht mehr leben.
Für Tim muss das wie eine Offenbarung gewesen sein. Also so sehr geliebt hat er sich noch nie gefühlt. Aber diese Ambivalenz zwischen ganz besonders schön und ganz furchtbar, die ist auch schwer zu ertragen.
Erst recht für zwei so unreife Persönlichkeiten wie Tim und Jacqueline. Und dieses Auf und Ab, das ist total zermürbend für beide Seiten. Jacqueline verliert Gewicht, die Haare fallen ihr aus.
Tim denkt ja, er könne Jacqueline retten und er überschätzt sich aber total. Als es dann mit der Beziehung bergab geht, da ahnt Tim wohl, dass diese Liebe für immer aus seinem Leben herausstechen wird.
Die Frage nach seiner geistigen Gesundheit beantwortet die Gutachterin dennoch eindeutig. Zitat: Für sein Alter unreif, aber nicht psychisch geschädigt. Alles im grünen Bereich.
Okay, bleibt noch sein Filmriss, also diese dunkle, schwarze Leere, die ihn angeblich umgebe. Und die Frage, ob das nicht für eine Tat im Affekt spricht. Also in einem minderschweren Fall, da können Totschläger, wenn sie die Tat im Affekt begangen haben, laut Strafgesetzbuch nämlich auch mit gerade mal einem Jahr Gefängnis davon kommen.
Die Sachverständige sagt, grundsätzlich ist so ein Tatgeschehen ohne Affekt überhaupt nicht denkbar. Also umgangssprachlich ausgedrückt, der Täter sieht in so einer Situation rot und wird von seinen Gefühlen übermannt. Die Juristen setzen für eine strafmildernde Affekttat aber deutlich höhere Hürden. Sie verlangen eine Ausnahmesituation, die den Täter in einen psychoseähnlichen Zustand versetzt. Nur dann hat dieser Zustand des Täters Einfluss auf seine Schuldfähigkeit. Tatsächlich kommt sowas aber extrem selten vor.
Klassische Affekttäter, die sind nach Erfahrung der Gutachterin eher andere Typen, nämlich zwanghaft korrekte, brave Charaktere, also Männer, die nie aggressiv waren und über Jahre jede Demütigung und Herabsetzung so klaglos akzeptiert haben. Bis dann der Tag kommt, in dem sie dann sich bei einem Streit so für etwa eine Minute selbst vergessen und in einem ja fast psychoseähnlichen Zustand dann auf ihr Opfer losgehen.
Und wenn die Täter dann aus dieser Raserei erwachen, liegt die Frau in ihrem Blut und sie selbst stürzen in tiefste Verzweiflung. Also manche bringen sich dann um, andere würden sich in realitätsfernen Rettungsversuchen ergehen, sagt Frau Lothar. Lass uns das jetzt mal alles mit Tim Schneider vergleichen.
Naja, dieses extrem aggressive Ausleben der Wut und der Aggression, das gehörte bei diesem Paar, ja, so traurig sie an und ja, schon zum Alltag. Und seine geliebte Familie, die hatte Jacqueline auch früher schon wüst beschimpft. Ja, das war jetzt keine Ausnahmesituation. Und nach der Schilderung von Tim Schneider gab es dann auch kein kurzes Tatgeschehen. Also das war auf jeden Fall deutlich länger als eine Minute, weil erst schlugen sie sich ja dann mit der offenen Hand ins Gesicht, dann flogen die Fäuste, dann rannte einer in die Küche, das Messer, die ersten Schnitte, die Stiche und so weiter.
Genau, und dann erinnern wir uns ja auch noch an sein sogenanntes Nachtatverhalten.
Genau, das kommt dazu. Da wäscht er sich, wechselt Oberkleidung, zieht dann in der Wohnung die Jalousie runter, fährt zu den Eltern, schließt noch ordnungsgemäß das Auto ab.
Und Gutachterin Luther sagt eben, dass dieses Nachtatgeschehen darauf hindeutet, dass Tim Schneider sich seines Handelns bewusst war. Weil das war in sich schlüssig und gesteuert.
Und was ist jetzt mit dem Blackout?
Psychiatern ist es überhaupt nicht möglich, zwischen echter Amnesie und Erinnerungsstörung zu unterscheiden. Also es gibt da auch Fälle, da verdrängen die Täter das Geschehen und Fälle, da wollen sie einfach nicht drüber reden. Gutachterin Luther glaubt jedenfalls nicht, dass der Angeklagte vermindert schuldfähig war. Sag mal, Sebastian, wenn du das jetzt alles hörst, kannst du nachempfinden, was Tim Schneider gefühlt haben muss, also seine Hilflosigkeit und Verzweiflung?
Also du meinst jetzt vor der Tat, also dass diese Beziehung jetzt für beide die Hölle war, das hast du ja ganz anschaulich dargelegt, würde ich denken. Ne?
Naja, hast du Mitleid mit ihm?
Nee, also der einzige Täter, mit dem ich in unserem Podcast bisher richtiges Mitleid hatte, das war, glaube ich, dieser alte Mann, der mit der Pflege seiner Frau ganz alleine gelassen wurde. Weißt du, diese Folge 26? Ja. Und du? Hast du Mitleid?
Naja, also als er da schluchzend auf der Anklagebank saß, das ist mir schon nahe gegangen, ganz ehrlich. Aber Antonia Ernst, die ist da natürlich viel professioneller als ich.
Also Mitleid hatte ich überhaupt nicht. Letztendlich, selbst wenn das eine vielleicht eher anstrengende Beziehung war, eine On-Off-Beziehung, ist das mit Sicherheit der falsche Weg gewesen. Und er war auch in keinster Weise in einer aussichtslosen Lage oder ähnliches. Also es hätte viele, viele andere, viele näherliegendere Möglichkeiten gegeben, diesem Unheil zu entgehen, sodass Mitleid sich da nie bei mir rührte, bei diesem Fall.
Am 16. September hält Staatsanwältin Ernst ihr Plädoyer. Sie ist überzeugt, dass es Tim Schneider war, der das Messer aus der Küche holte, nachdem er ihr mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen hatte. Und zwar so heftig, dass die Lippe aufplatzte und das Nasenbein brach. Die Staatsanwältin sagt, wir sind hier ganz nah am Mord.
Aber eben nicht so ganz. Also lass uns doch mal kurz erklären, wie die Juristen zwischen Mord und Totschlag unterscheiden. Der populärste Irrtum ist vermutlich, dass ein Mord geplant ist und sich ein Totschlag so aus der Situation eher ergibt.
Ja, dieses geplant, ungeplant halten sehr viele für das Unterscheidungsmerkmal. Also, tatsächlich sind es aber die niederen Beweggründe, die hinzukommen müssen. Also ein Umstand, der die Tat besonders verwerflich werden lässt. Vorhin haben wir ja mit Antonia Ernst darüber geredet, dass es die Besitzansprüche sind, die einen Femizid zum Mord werden lassen. Ne? Als besonders verwerflich, also Mord, sieht es dann der Gesetzgeber beispielsweise, wenn ein Mann seine Partnerin tötet, weil sie sich von ihm trennen will.
Es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Umstände, die als besonders verwerflich angesehen werden. Also wenn du beispielsweise aus reiner Mordlust tötest oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebes oder aus Habgier oder aus Rassenhass.
Okay, und weil die Ermittler nicht beweisen können, ob sich Jacqueline wirklich trennen wollte und diese bevorstehende Trennung der Auslöser für das Blutbad war, deswegen bleibt es bei Totschlag.
Ganz genau. Einen minderschweren Fall verneint die Staatsanwältin aber. Natürlich sei Tim verzweifelt gewesen, aber nicht so von Sinnen, dass er nicht wusste, was er tat. Für ihn spreche die schwierige Persönlichkeit des Opfers und die besondere Beziehungsgeschichte und natürlich, dass er nicht vorbestraft ist.
Und gegen ihn spreche die massive Brutalität und dass sie ihm körperlich absolut unterlegen war. Und dass sich die Tat so nah an niederen Beweggründen bewegt hat.
Antonia Ernst fordert 9 Jahre Haft.
Also es mag erstmal wie ein Widerspruch klingen, wenn man sagt, es ist ganz knapp vor Mord. Wir sind ganz knapp vor niedrigen Beweggründen und dann komme ich aber um die Ecke mit 9 Jahren. Letztendlich, wenn ich sage, es ist knapp am Mord vorbei, ist es halt trotzdem vorbei und es ist nur ein Totschlag. Wir haben dann einen Strafrahmen von 5 Jahren Mindeststrafe bis zu 15 Jahren. Und wir hatten hier einen Täter, der deutlich gezeigt hat, wie sehr ihn die eigene Tat getroffen hat, also doch auch eine Reue gezeigt hat. Und im Endergebnis bin ich dann quasi nur knapp unter der Mittelgrenze geblieben und finde das auch immer noch angemessen.
9 Jahre statt lebenslänglich. Das heißt, Tim Schneider könnte nach 6 oder 7 Jahren wieder draußen sein.
Tatsächlich ging bei dem Antrag der Staatsanwältin so, naja, ich sag mal, ein vernehmbares Murren durchs Publikum.
Andere sprechen nach dem Urteil sogar von einem Skandal, denn das sei mal wieder typisch. Ein Mann tötet seine Freundin und im Prozess wird dann wochenlang über die Gefühle und Ängste des Angeklagten debattiert, während die Verteidigung betont, was für ein Missstück das Opfer gewesen sei.
Naja, die deutsche Justiz steht da bei den Feministinnen sowieso in eher zweifelhaftem Ruf.
Ja, ausführlich haben wir über Femizide und die Folgen vor Gericht auch schon in unserer 33. Folge gesprochen. Die hieß Mord mit Ansage, wenn Männer Frauen hassen. Und da hatten wir Anwältin Christina Klemm zu Gast und Klemm sagt, dass viele Richterinnen und Staatsanwälte selbst, also vielleicht sogar unbewusst, in diesen patriarchalen Gedankenmustern gefangen sind.
Und deshalb seien eben auch viele Urteile von einem falschen Verständnis für die Täter geprägt. Ich habe Antonia Ernst gefragt, ob sie dieser Vorwurf trifft.
Ich selbst habe das tatsächlich nie so empfunden. Ich verstehe aber, wie dieser Eindruck entstehen kann, gerade durch Betroffene, durch Opfer, durch Angehörige von Opfern. Ich habe total Verständnis vor allem dafür, wenn gesagt wird, dem Beschuldigten wird so eine Bühne geboten in der Verhandlung. Dieser Eindruck mag entstehen, das mag vielleicht sogar teilweise wahr sein. Wir haben einfach sehr starke, Gott sei Dank, sehr starke Beschuldigtenrechte im deutschen Strafrecht und die geben dem Beschuldigten viel Raum in einer solchen Hauptverhandlung. Dazu kommt natürlich noch, dass es häufig nicht ausbleibt, dass die Verteidigung natürlich darauf bedacht ist, nicht das Opfer jetzt auf einen goldenen Thron zu heben, sondern auch die Schwächen des Opfers eventuell hervorzuheben, um wiederum den Beschuldigten menschlicher und näher erscheinen zu lassen. Das ist in Grenzen sicherlich auch die Aufgabe einer guten Verteidigung. Also kritische Nachfragen zum Opfer sind nun mal erlaubt und müssen auch gestellt werden. Wir haben aber ja auch zum Glück die Nebenklagevertreter und die sind eigentlich wirklich dafür da, einzugreifen, wenn sie auch selber merken, dass es Angehörigen zu bunt wird oder die möglicherweise wirklich verletzt werden oder sogar retraumatisiert.
Das Berliner Landgericht folgt dem Antrag der Staatsanwältin. Es verurteilt Tim Schneider wegen Totschlags zu 9 Jahren Freiheitsstrafe.
Jacqueline Mollenhauer ist die letzte von insgesamt 16 Frauen, die in Berlin im Jahr 2019 ihr Leben durch Mord, Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge verlieren. In 6 Fällen gelten Partner oder Ex-Partner als tatverdächtig. Häusliche Gewalt, Stalking, Mord und Totschlag. Nicht nur am Berliner Landgericht gehören die Fälle zum traurigen Alltag. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.
Das ist jetzt natürlich nur eine Einschätzung von mir, aber gefühlsmäßig hat es schon einen Grund, warum die Diskussion um den Femizid aktueller ist denn je. Denn in den letzten Jahren hat meiner Meinung nach der Femizid im Sinne von Partnertrennung oder generell Tötung einer Frau durch einen Mann aus besitzergreifenden Ansprüchen heraus oder Denken heraus extrem zugenommen. Also da reden wir schon von einigen im Jahr, was mit Blick darauf, dass wir eh nicht so viele Tötungsdelikte in Deutschland haben, doch eine erschreckende Anzahl ist. Ich halte mich nicht wirklich qualifiziert genug dafür, Frauen Rat zu geben, die sich in toxischen Beziehungen befinden, weil die toxischen Beziehungen einfach auch viel zu unterschiedlich und im Einzelfall ausgestaltet sein können. Ich glaube, was nie verkehrt und eher immer hilfreich sein kann, ist sich an entsprechende Organisationen, die sich genau mit solchen Beziehungen auskennen und auch wissen, welche Hilfsmittel es gibt, welche Anlaufstellen es gibt, sich mit denen in Kontakt zu setzen. Das verläuft alles immer unter dem größten Siegel der Vertraulichkeit und Verschwiegenheit. Da muss niemand irgendwie Angst haben, dass das weitergetragen wird. Und ich glaube auch, dass die dort tätigen Personen viel eher einschätzen können, in welcher Phase sich diese toxische Beziehung befindet und ob wir hier wirklich auf großes Unheil hinauslaufen.
Liebe Hörerinnen, damit sind wir fast am Ende unserer heutigen Episode, aber es lohnt sich heute wieder dran zu bleiben, denn gleich gibt es noch unsere Rubrik Crime Update.
Aber erstmal sagen wir herzlich Danke bei unserem Redakteur Michael Reinhardt und bei Heiko Bär für die Produktion.
Und wir haben wieder eine Bitte an euch. Wir wären super dankbar, wenn ihr unserem Podcast helft, weiter zu wachsen und bei Apple Podcast und bei Spotify oder wo auch immer möglichst viele Sterne da lasst. Und bitte teilt die heutige Folge mit allen Menschen, die in Beziehungen leben, die ihnen nicht so gut tun.
Für alle Frauen, die von Gewalt in der Partnerschaft betroffen sind, stellen wir Ansprechpartner und Hilfsangebote in unsere Shownotes. Da findet ihr auch die Links zu weiterführenden Artikeln.
Gut, jetzt aber zu unserer Rubrik Crime Update. Da berichten wir euch jedes Mal, was mit den Personen aus unseren bisherigen Fällen passiert ist und welche neuen Entwicklungen es in der Zwischenzeit gab. Und heute geht es um den tätowierten Torso, unsere allererste Folge.
Ein Fall aus dem Jahr 2011. Im Stadtteil Oberschöneweide hatten Angler ein Mordopfer aus der Spree gezogen. Allerdings war nur der Torso übrig, mitsamt einer seltsamen Tätowierung. Diese Tätowierung führte die Ermittler auf die Spur des Täters und in ein sehr spezielles Milieu.
Und nun ist es wieder passiert. Ende Februar haben Hundebesitzer im Volkspark Prenzlauer Berg einen abgetrennten Oberschenkel im Gebüsch entdeckt. Mit einer auffälligen Tätowierung. Eine medizinische Amputation kann laut Staatsanwaltschaft ausgeschlossen werden. Ein Tötungsdelikt hingegen nicht. Die Mordkommission, die hat noch am selben Tag die Ermittlungen übernommen.
Anhand einer DNA-Analyse konnte das Opfer inzwischen identifiziert werden. Es handelt sich um einen 42-jährigen, zuletzt wohnungslosen Mann aus Sachsen-Anhalt. Seine vorläufig letzte Spur führt in den Berliner Osten.
Wo der Rest seiner Leiche ist, wer den Mann getötet hat, noch fehlt den Mordermittlern die entscheidende Spur.
Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn sich was tun sollte. Wer unsere erste Episode verpasst hat, kann die sich ja zur Überbrückung anhören. Und da weiht uns dann ein Ermittler auch in die Kunst der Vernehmung ein. Unsere nächste Folge Tatort Berlin gibt es wieder am ersten Samstag des Monats. Weißt du schon, welchen Fall du uns dann mitbringst?
Ja, aber da kann ich noch nicht drüber reden.
Ich bin gespannt. Bis dahin, tschüss, liebe Hörerinnen. Tschüss, lieber Sebastian.
Tschüss, Katja.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, hört gerne auch Eine Runde Berlin, den Interview-Podcast vom Tagesspiegel. Ich bin Ann-Kathrin Hipp und ich fahre jeden Monat mit Gästen wie Sven Regener, Caroline Herfurth oder Kurt Krömer mit der Ringbahn. Zwischen Betriebsstörungen und Kontrolleuren spreche ich mit ihnen über alles, was sie und Berlin gerade bewegt. Steigt gerne ein, Eine Runde Berlin jetzt auf allen Plattformen oder unter tagesspiegel.de/podcasts.